Liebe HörerInnen, liebe Fans, liebe Untertanen, liebe Suchtgeschädigte von Friendly Fire, ihr hört uns gerne, das wissen wir und das soll auch in Zukunft so bleiben. Du dürftest jetzt übernehmen.
Ach so, das, von der Tonalität war das wie so ein Fünfjähriger, der das erste Mal seinen Eltern an Weihnachten so ein Gedicht vorträgt, wie du das gerade zum Besten gegeben hast. Genau. Deswegen, jetzt werden wir manchmal in euren Apokalypse-Kanal noch reingespült, aber das wird nicht immer so bleiben. Deswegen, wenn ihr Bock auf uns habt, könnt ihr uns in unserem Friendly Fire-Kanal abonnieren, um sicherzugehen, dass wir uns wiederhören.
Bevor wir demnächst verschwinden und wir euch einfach nicht mehr angezeigt werden. Und das wäre natürlich ein großer Verlust für euch, für uns, für alle.
In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge.
Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir schon. Dein auditives Disneyland. Bis es brennt. Friendly, friendly fire, friendly.
Wo erwische ich dich denn gerade?
Ich wusste es. Ach Markus, man weiß, ich bin noch gerade wieder hier in meiner Kemenate. Ich habe gerade meine Latte gestrichen, also vom Zaun, und ich mache so ein bisschen so, ne? Ja. Das ist eigentlich immer gut, wenn man antwortet, du, ich mache eigentlich gar nichts Besonderes. Das ist auch eine sehr eitle Antwort, weil das impliziert, dass der Fragende davon ausgeht, dass man sonst weltbewegende Dinge tun würde. Und man sagt dann aber, ach du, weißt du, jetzt eigentlich gerade nichts Besonderes. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das muss man sich als Haltung angewöhnen. Es gibt ja diesen berühmten Satz, dieses, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Das muss man einfach viel häufiger beherzigen.
Das verstehe ich nicht. Mach dich nicht so klein.
Mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Ja, wenn man so vorgeblich bescheiden sich selber immer so ein bisschen kleiner macht. So, ja, also eigentlich bin ich ja auch nur, ein ganz einfacher Typ.
Kenn
und ich mache so was. Das impliziert ja immer, dass die Leute einen für bedeutend größer halten oder zumindest erweckt es den Anschein, dass man selber glaubt, eine gewisse Größe zu besitzen. Und wenn man das andauernd macht, daher kommt es, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Das heißt, du hast es gar nicht nötig, dich so klein zu machen, weil du die Ausgangsgröße ist gar nicht so besonders von dir selbst. Und das finde ich ist ein, darf man sich nicht bei erwischen lassen.
Mm, ja,
das ist so wie Rudi, Harald Schmidt sagte mal über Rudi Völler, gab es irgendwie, ich glaube, das war so nach der WM 2002 oder so, auf dem Höhepunkt der Beliebtheit von Rudi Völler, sagte Rudi Völler einfach mal irgendwann so, ja, die Leute wissen ja auch nicht, ich bin eigentlich ein ganz einfacher Mann. Und dann sagte Harald Schmidt einfach dieses Zitat nehmen, sagte danach, ja natürlich Rudi, selbstverständlich bist du das. Das fand ich irgendwie in seiner Schlichtheit und Einfachheit, hat mir das gut gefallen.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das trifft jetzt auch.
Willst du jetzt einfach mal widersprechen, aus Prinzip?
Ich kann auch, dass du teilweise hier so seltsame Sachen sagst, das einfach so stehen lassen.
Ja.
Aber ich muss ja da manchmal, weil sonst die
Korrigent
Zuhörer,
eingreifen.
Nein, ich krieg dann wieder viele Nachrichten. Warum hast du nicht direkt eingegriffen? Warum lässt du diese falsche Behauptung so stehen?
Ja.
Weil es gibt das, was du sagst.
Beschweren sich Tausende bei dir immer regelmäßig im Postfach und sagen,
das,
Oliver, du
sagst,
musst wirklich eingreifen.
Das,
der Mann galoppiert
sagst,
ja völlig davon.
es gibt wirklich Leute, die eben nicht denken, ja, eigentlich bin ich hier der Geilste und ich mache eben immer so klein. Das gibt es halt auch viele, die das gar nicht sehen, wie groß sie eben sind und sich die ganze Zeit klein machen. Das wollte ich nur sagen, weil es hörte sich gerade so...
Klingt ja wie so ein Julia Engelmann-Lied.
Nee, aber es hörte sich gerade so...
Du weißt gar nicht, wie groß du bist.
Es hörte sich gerade so absolut an, dass das so Leute immer machen, und ich finde...
Hat ein bisschen mit dem Umfeld
zu tun wahrscheinlich.
Ich kenne
das nämlich ganz gut, dass man eben nicht denkt, ey, ich bin hier der Geilste. Ich bin der Größte, und dass man eben manchmal denkt, ey, nee, wenn dann Leute zu einem kommen und sagen, ey, das war ja geil, und man sich selber dann noch so klein macht. Ne,
ja,
und
das sagt, ist, ey, das nee. Stimmt. Das ist natürlich bei uns ja auch wahrscheinlich systemimmanent. Also es gibt ja vermutlich nur wenige Branchen, in denen dieser Spagat oder dieses Hin- und Herspringen zwischen sich für den größten Idioten halten, dem vermutlich schon morgen die Leute auf die Schliche kommen, und zu glauben, man ist der Allergrößte, indem das Oszillieren zwischen diesen Welten so extrem ist. Ich glaube, das ist vor allen Dingen wahrscheinlich wirklich in der Showbranche, im künstlerischen Bereich besonders ausgeprägt. Von daher stimmt es natürlich, klar. Wenn, also es gibt ja immer Situationen, wo man glaubt, eigentlich bin ich wirklich der größte Trottel und eine totale Wurst und habe ein Riesenglück, mit dieser Scheiße überhaupt durchzukommen. Aber morgen klingelt einer bei mir und sagt, so, jetzt habe ich den Beleg dafür. Du bist wirklich der allergrößte Versager. Das kennt man, glaube ich,
genau, gerade. Gleichzeitig dieses manchmal denken, ey, ich ganz groß, aber genau beides ist man ja auch. Das ist ja dieses Denken, also man ist ein Versager oder so. Manchmal ist man das vielleicht auch, ne? Also man redet sich dann das dann nachher immer schön. Das sind ja auch Anteile von einem, dass man eben beides hat. Und wir hatten da oft ja drüber gesprochen, und du sagst das ja manchmal auch zu mir, deswegen, es ist ja jetzt kein Geheimnis, was du mir anvertraut hast, aber du sagst es auch in Runden. Und zwar sagst du, ja, manchmal weiß ich auch nicht, wie ich mit der ganzen Nummer hier durchgekommen bin. Ne? Also so,
ja, klar.
Korrigier mich.
Naja,
mich, dass du selber... Nee, aber das ist ja, warte... Bevor du mich unterbrichst, möchte ich dich nochmal unterbrechen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ach so, ja, das wäre natürlich jetzt...
Was, aber womit bin ich denn gerade angefangen?
Mit dem, dass manchmal glaube ich nicht, dass ich damit selber so durchkomme, meinst du das?
Nee, genau, dass das eigentlich auch eine gesunde Eigenschaft ist, ein Stück weit, selbst wenn man was Großartiges macht oder was Geiles macht, dass man das einfach gemacht hat, weil man es ja machen wollte, also künstlerisch, sage ich jetzt mal, ne? Beruflich.
Ja, ja.
Und sich im besten Fall erfüllt fühlt, was ja auch ein Luxus ist. Mhm. Aber eben, dass man das gar nicht wahrnimmt, ne, wie groß das ist, weil das ja das Ego vielleicht auch zu sehr...
Absolut.
Aber manchmal ist es natürlich auch vielleicht wichtig. Sebastian Krämer, der Chansonnier, hat mal was Schönes gesagt. Und zwar sagte er,
ja,
wenn es um das Berufliche geht, im besten Fall hast du einen Beruf oder übst deinen Beruf aus, wo du bereit wärst, für zu zahlen, damit du ihn ausüben
kannst.
Ach so,
ja. Ja, das ist so ein bisschen wie dieser Satz, tu das, was du liebst, und du musst nie wieder einen Tag arbeiten gehen.
Mhm.
Und klar, das stimmt ja auch. Also ich meine, wir zählen ja sowohl du als auch ich zu den vermutlich 1% in Deutschland, vielleicht sogar weniger, die beruflich der Sache nachgehen, die ihnen Freude macht, die sie erfüllen, oder die sie zumindest nicht als komplett sinnlos erachten. Und das ist natürlich ein absoluter Luxus. Also A, dass man damit ein gutes Auskommen hat, dass man davon gut leben kann, ist schon mal fantastisch. Dass du nicht irgendwie, sagen wir mal, an einem 23., an einem 17. oder einem 28. darüber nachdenken musst, wie du jetzt die nächsten Tage noch über die Runden kommst, weil das Geld einfach nicht reicht. Was ja nun wirklich ein realistisches Problem für ganz, ganz viele ist, immer jetzt vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite halt eben auch, dass du nie Magenschmerzen bekommst, oder ich zumindest lange nicht, wenn du irgendwo zur Arbeit musst. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, da war ich in verschiedensten Situationen angestellt oder freiberuflich für einen Job tätig, wo ich morgens keine Lust hatte, irgendwo hinzufahren, weil ich wusste, da geht's dir nicht gut, du fühlst dich da nicht gut. Das ist aber ein Gefühl, das habe ich schon seit mindestens 10, 12, 13 Jahren nicht mehr. Und alleine das, ein absoluter Luxus, nicht morgens aufzustehen und zu glauben, oh Gott, ich will da nicht hinfahren. Entweder ist es langweilig, du hast ein vergiftetes Betriebsklima, möglicherweise hat dich auch in Anführungsstrichen der Chef auf dem Kieker. Das sind ja Dinge, die sind zumindest mir schon ewig nicht mehr begegnet. Und davon frei zu sein, das ist, ich weiß nicht, ob es der ultimative Luxus ist, aber das ist schon eine verdammt gute Situation.
Ich weiß, was du meinst. Also bei mir war es so, als ich in Papenburg im Emsland quasi aufgewachsen bin, habe ich schon mit 14 gearbeitet. Mhm. Ich hatte sehr früh den Drang auch schon so zu arbeiten. Ich habe dann im Kino, im Ems-Center Kino bei uns gearbeitet und habe Karten abgerissen. Das hieß Platzanweiser. Und danach,
so wie Tarantino das früher gemacht hat.
Ja.
Nur nicht im Emsland. Ja.
Ja, weiß man ja nicht, ne?
Auch ein schöner Folgentitel. Tarantino war nie im Emsland.
Was wir ja nicht wissen.
Richtig.
Hamburg ist ja fast Emsland für 1,1 Millionen. Pass auf, was wollte ich sagen? Genau, und dann habe ich später ab 16 im Café Engels gearbeitet.
Ja.
Und ich habe das geliebt. Ich liebe zu bedienen. Ich habe das echt geliebt. Und ich mag meinen Beruf, also was ich, oder die Berufe, die ich ausübe. Aber manchmal habe ich auch die totale Sehnsucht.
Mhm.
Also wirklich jetzt nicht so als so eine Metapher, ne? Also so den, ne?
Sehnsucht nach was anderes.
Nee, ich habe wirklich manchmal eine Sehnsucht, eben nicht aufzutreten, keinen Podcast zu machen, kein Buch zu veröffentlichen, keine Fernsehsendung zu machen, nicht bewertet zu werden. Ich weiß, das ist jetzt auch.
Mhm.
Und manchmal einfach im Café Engels morgens um 10 Uhr das aufzuschließen, wieder die Kaffeemaschine anzustellen, das Licht anzustellen,
okay,
die Musik und mich da einfach hinzu und einfach nur
Kaffee
zu machen. So wie ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn man Leergut wegbringt, ich mache das sehr selten, weil die Gorillas das jetzt immer mitnehmen.
Ja.
Also die von der Firma, ne?
Ach, machen die? Also, ach so, Affenpocken.
Na, ich habe sie umgezogen.
Du musst ja aufpassen, wenn die Gorillas kommen, sie dich nicht beißen. Wenn sie dein Leergut abholen.
Genau, ich finde, es hat schon was Meditatives, wenn man im Supermarkt vor diesem großen Loch steht und da die Flaschen reinsteckt. Ne? Also ich liebe das auch. Das ist eigentlich besser als Yoga. Es ist beruhigender als Yoga.
Ja.
Und es ist umsonst, ne? Und man kriegt noch Geld wieder.
Also diese Flaschen in den Leergutautomaten zu stecken, hat vielleicht deshalb etwas Beruhigendes, weil es dich womöglich erinnert an diese Tätigkeit in der frühkindlichen Phase, in der man ja Klötze hatte. Runde, dreieckige, viereckige, die man in die entsprechende Aussparung stecken musste, in diesem Würfel. Und möglicherweise ist das eine sehr vertraute Tätigkeit, die dich an eine frühkindliche Phase erinnert. Es hat ja tatsächlich etwas Befriedigendes. Es ist ja wie, es gibt ja dieses ASMR, ich weiß gar nicht, ob das nur auf Akustik bezogen ist oder auch auf Tätigkeiten, dass es diese beruhigende Wirkung hat, dass man etwas hört, was man gerne hört, oder ich glaube auch etwas fühlt, was man gerne fühlt, also mit der Hand über, was weiß ich, über einen Flauscheteppich streichen oder das Knistern einer Tüte hören, das ist ja alles ASMR. Ich weiß aber nicht, ob es nur auf Akustik bezogen ist oder auch auf Tätigkeiten.
Naja, dieses...
So oder so verstehe ich das
diese
aber.
Diese Luftpolsterfolie ist halt der King, ne?
Ja.
Also das hat ja beides.
Na, das ist doch auch
Geräusch,
das, was jetzt momentan
Fühlen
super beliebt ist. Das sind ja diese, was Kinder jetzt alle haben. Vor allen Dingen, also in erster Linie erstmal Kinder.
Mhm.
Das sind diese Pop-Its oder so. Da hast du dann im Grunde genommen so eine kleine Fläche in jedweder Form. Kann die Form eines Dinosauriers haben, eines Weihnachtsbaums, was weiß ich. Und du hast dann wie bei Luftpolsterfolie hast du dann so Gnupsel. Und die drückst du rein, bis sie dann auf der anderen Seite sind, und dann ist die komplette Fläche durchgedrückt und dann drehst du es um und dann drehst du es wieder zurück. Und das ist etwas, was ja nicht nur Kinder gerne machen mit ihren Pillefingern, wie sie dann alles da so reindrücken, sondern natürlich ganz häufig auch Erwachsene sagen, was machst du denn da, gib mal her. Und dann erstmal eine halbe Stunde damit zugange sind, einfach immer nur auf die Knupsel zu drücken und es auf die andere Seite zu drücken, weil es so eine befriedigende Tätigkeit ist. Da kann man auch mal sehen, wie einfach wir dann als Lebewesen dann doch wieder gestrickt sind, dass uns das glücklich macht, das zu tun.
Was halt bei manchen Automaten schon ein Problem ist, dass du eben auf diesem Alkopop verklebten Boden rumstehst. Dieser Geruch, der aus dem Loch wieder rumkommt, ne? Der ist nicht immer da, aber manchmal ist es schon... Ist schon hart, ne? Die Gerüche, gerade dieses Bier, was da vergossen wurde da drin und andere Getränke, das ist nicht schön.
Ja, das riecht halt exakt, wie es gerochen hat, wenn du auf einer Party gewesen bist und so gegen 6.12 Uhr morgens als letzter wach wirst, während die anderen gerade noch irgendwie noch den ersten Bus wieder genommen haben und dich haben sie nicht wach gekriegt, weil du so besoffen warst. Und dann liegst du so irgendwo hinter so einem Tisch, so auf dem Boden, da haben sie dir vielleicht, wenn sie nett waren, noch so eine Jacke unter den Kopf gelegt und dann wirst du wach und dann riechst du diesen, genau diesen Geruch, den der Boden hat, so ausgekipptes Eckes Edelkirsch, Bier, was ausgekippt war, noch so 2-3 Kippen und das ist das Erste, was an deine Nase dringt, wenn du langsam wieder ins Bewusstsein zurückkehrst. Und das ist genau der Geruch, der aus diesem Automaten kommt. Also da muss man dann schon olfaktorisch, muss man schon einigermaßen gefestigt sein, ja. Um das...
Das ist dieser Disco-Geruch, also immer, es gab ja immer das letzte Lied, wenn der DJ gesagt hat, so jetzt letztes Lied in Papenburg, war das meistens von Marius Müller-Westernhagen, Freiheit, nein, du musst es jetzt nicht singen.
Hattet ihr schon Querdenker-Demos damals da in dem Laden?
Freiheit, hat er, genau, Müller-Westernhagen.
Hat Thorsten Dupont...
Und dann, nee, ja. Das war die andere Disco gegenüber, das Apex, und dann wurde halt das Putzlicht angemacht, ja. Und dann wusstest du, jetzt ist hier wirklich alles vom... Also ist Game Over.
Ja.
Und da merktest du schon so, dieser Abend, der Geruch des Abends mit dem Putzlicht, der war dann da.
Ja, ja. Ja, bei uns in dem Laden haben sie meistens eher so Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over gespielt, was natürlich als Botschaft Quatsch ist, weil wenn du die Leute raushaben willst, spielst du natürlich nicht It Ain't Over Till It's Over, weil die dann sagen, ja, da kommt ja noch was.
Doch, aber bei der und Disco, Disco in Papenburg machte das Sinn, ne? Wenn du endlich raus durftest, Freiheit aus dem
ja,
Laden.
Ja, das ist allerdings richtig, ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Das ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.de. Kommen und wie immer auch in den Shownotes.
Apropos Freiheit.
Ja.
Ich möchte, auch wenn wir das in unserem alten Podcast schon mal als Thema haben, ich muss es heute nochmal loswerden.
Bitte.
Erstmal, ich sitze gerade in Zürich.
Ja.
Da würde ich später noch gerne was zu sagen, zu der Schönheit von Zürich.
Ja.
Und ich war ja in Paris, in unserer letzten Aufzeichnung, glaube ich. Dann war ich in Reutlingen bei Motorpsycho. Bin dann weiter nach München.
Die spielen in Reutlingen, okay.
Ja, die waren auf Tour. Ja. Das gibt immer so, dann am nächsten Abend war ich in München. Mhm. Und auf der, also... Die Bahn ist gerade wirklich eine Katastrophe. Da sind mehrere Züge ausgefallen.
Gerade eine Katastrophe.
Wirklich eine Katastrophe. Auf jeden Fall bin ich dann mit einem Zug, weil ja nicht, sonst hätte ich das Konzert verpasst in München, bin ich dann mit einem Regionalexpress, einer Regionalbahn, von Stuttgart nach Nürnberg 2:40 gefahren. Ja?
Ach du Scheiße.
Keine Klimaanlage. Irgendwie nix, ne? Kein Sitzplatz. Ich hatte so 2 Koffer dabei, den Hund und einen Rucksack. Auf jeden Fall, dann habe ich mich auf meinen Koffer gesetzt, der aus Metall ist, dieser blaue große Koffer.
Ja.
Und ich habe das nicht gemerkt, dann hat sich ein Schloss verzogen, beziehungsweise hat sich verabschiedet. Auf jeden Fall ist dann der halbe Koffer aufgegangen. Dann sitze ich da. Ey, glücklicherweise sehr nettes Mädchen mit ihrem Freund war da. Die hatte aus irgendeinem Grund so Gepäckbank, so eine Rolle dabei. Und dann haben wir das da rumgewickelt, damit das Ding nicht mehr aufgeht. Dann hatte ich in Nürnberg 2 Minuten Zeit vom einen Zug, der Verspätung hatte, in den nächsten. Da hat einer mir geholfen.
Ja.
Ich musste von Gleis 9 zu 18 oder so war das. Ne?
Oh,
aber der Typ ist mitgerannt, super nett, also super, wo man wirklich denkt, ey,
Mensch. So Hannover-Vibes, ja.
Es war wirklich, es war die Hölle. Auf jeden Fall komme ich dann in München an, habe einen Freund angerufen, der netterweise kam, weil ich dachte, wenn der Koffer gleich hier aufgeht, ich kann nicht zum Motorcycle, oh, ja. Hölle, alles. Der kam dann ans Bahnsteig, hat mir geholfen, sehr netterweise. Und dann, jetzt kommt's, hey, Taxistand. Ja, ich stehe da mit diesen beiden Koffern, der eine kaputte Koffer, der Hund, 30 Grad gefühlt, der Rucksack. Und dann frage ich, wer ist denn der Nächste? Dann streiten die sich manchmal erstmal. Ne? Dann stehen die da so, nee, hier zum Kollegen, nee, du bist doch dran und so. Ey, dann stehst du erstmal 5 Minuten, guckst du dieses schlechte Schauspiel an, weil ich habe, also das ist meine Interpretation. Ne?
Mhm.
Ich glaube, die denken, ne, über das Gehirn des Taxifahrers würde ich gleich auch gerne noch mehr sagen. Die denken, wenn jemand
so wirklich viel vorgenommen
wenn,
heute.
Wenn jemand so aussieht wie ich,
ja,
dann kann das nur eine kurze Fahrt sein.
Ach so, ah, verstehe, ja.
Also das ja. Habe ich immer das Gefühl. Dann habe ich den Hund dabei, dann fängt der einer, nein, Hund nehme ich nicht, ich habe Allergie, ne? Ey, wie viele Taxifahrer ich schon erlebt habe, die Hundehaarallergie
haben. Meistens haben sie eine Allergie gegen Kartenzahlung. Das ist die Erfahrung, die ich habe. Ich habe Allergie gegen Kartenzahlung. Verpiss dich.
Nee, die haben ja keine Allergie. Funktioniert gerade nicht, Kartenlesegerät.
Ja, oder aha. So.
Mhm. Okay, pass auf. Dann war da einer, ja, kein Problem, ich nehme sie mit, ne? Packen die ganzen Sachen rein. Mein Freund verabschiedet sich, ich setze mich rein. Dann sage ich zu dem Taxifahrer, Hans-Sachs-Straße 5, ne?
Ah, ich weiß, wo
Hotel
du
Hotel Olympic.
Genau, ja.
Ja, genau. Und dann fängt der an, das ist so, also muss man kurz dazu sagen, so eine 10-Euro, 12-Euro Fahrt vom Bahnhof,
ja.
Ne?
Ja.
In einer anderen Stadt wären es wahrscheinlich 4 Euro, aber in München 12-Euro Fahrt, ja? Ey, der Typ fängt auf Türisch an zu fluchen. Und dann Sikirim und bla, Hurensohn, bla, alles, ne? Auf Türkisch. Und dann,
galt es dir oder?
Naja, so allgemein, naja, alles. Also das war ja die Frage.
Achso, die Gesamtsituation. Er war mit der Gesamtsituation
ich
unzufrieden.
Ich sag dir ehrlich, meine Zündschnur ist dann, also ich so, habe ich ihn gefragt, weil, ey, guck mal, was schimpfst du hier, Hurensohn, ich fick deine Mutter, was ist, ja, Mann, ich stehe seit 2 Stunden und dann so eine 12 Euro. Ich so, ey, Alter, was ist los mit dir? Er so, ja, ist doch scheiße. Ich so, guck mal.
Hat er natürlich auch recht aus seiner Position heraus, ne? Nur ist er jetzt vielleicht nicht besonders serviceorientiert.
Ja, dann habe ich gesagt, du bist doch ein intelligenter Mann, oder nicht? Du bist
das doch
ein richtig schlauer Mann. Und dann sagte er, ja. Und da habe ich gesagt, ey, warte, da habe ich gesagt, wie lange machst du den Job hier schon? 20 Jahre. Ich so, ja, aber wenn du so ein intelligenter Mann bist, dann weißt du doch, wenn du zum Bahnhof fährst und da stehst, kann das eine kurze Fahrt sein, das kann aber auch eine lange Fahrt sein. Ja. Ich so, ja, aber wenn du das seit 20 Jahren weißt, was ist denn los? Er so, ich bin dumm, Sie haben recht, ich bin dumm. Ich so, ja. Offensichtlich. Ey, aber ich denke mir,
er hat ja keine andere Wahl,
ey,
ne?
Aber
oder?
Ey, Gigo, so? Jetzt mal Hand aufs Herz. Du kannst doch auch nicht, wenn du einen Kiosk hast, ja, und da kommt 3 Stunden niemand, dann kommt einer, kauft für 20 Cent Streichhölzer, kannst du den doch auch nicht beschimpfen.
Ja, das ist richtig.
Ja,
das ist richtig. Es sei denn, du bist in Berlin und dann kommen Touristen, die wollen das. So, da ist es ja wiederum erwünscht. Da gehört das dann so ein bisschen so, wie wenn man so in der Geisterbahn ist oder wenn man irgendwie in so einem Funride ist. In Berlin geht das. Wenn du jetzt irgendwie Kioskbetreiber bist oder bist in der Bäckerei und dann siehst du schon, da sind Leute, und du bist eigentlich grundsätzlich sehr freundlich, aber dann siehst du ja, oh, jetzt kommen Touristen. Ich muss jetzt in den Touristenmodus schalten und dann kommen, was weiß ich, kommt so eine Gruppe mit Jack Wolfskin-Jacken, kommt vielleicht, keine Ahnung, so aus Reutlingen oder so. Ja, mir hätte gerne 3 Brötchen. Ja, ich hätte auch gerne, hätte ich ein Date mit Brad Pitt, aber ich krieg dich nicht, so verpisst euch. Und dann sind die glücklich und dann gehen sie beseelt und sagen, ach guck mal, siehst du, das ist genauso wie der Horst und die Doris gesagt haben. Und dann gehen die glücklich und vielleicht ist das bei dem Taxifahrer auch so, dass er sagt, Taxifahrer gelten ja generell immer als unfreundlich und vielleicht ist es, ja, weiß ich nicht, also... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Aber das ist halt auch einfach scheiße, wenn du da 2 Stunden stehst und dann kommt einer und macht halt nur so eine... Deswegen, ich kenne das ja auch alles. So, aber wenn ich in Hamburg am Dammtor aussteige, dann gehe ich bewusst schon die 20, 25 Minuten einfach mit dem Koffer nach Hause, weil ich denke, ey, das kann ich dem nicht antun, ey, dass ich da rauskomme und sage, ich will jetzt die 1,2 Kilometer mit dem Taxi fahren, dann weiß ich, dann ist der Tag gelaufen. Aber das mache ich natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Aber deswegen steige ich häufiger schon am Hauptbahnhof aus, dass ich denke, sind es wenigstens 3 Kilometer Fahrt und nicht 1,2. Mhm. Aber
Ich habe da wirklich wenig Mitleid mit den Taxifahrern, weil klar, das passiert immer wieder, aber das ist ja Teil des Jobs, so wie bei dir auch es Sachen im Job gibt, die auch nicht geil sind, oder bei mir auch bestimmte Sachen, aber die gehören halt oft dazu.
Sie sind dann auch nicht geil, aber man muss dazu dann doch auch der Fairness halber sagen, sie sind auch in ihrer Nichtgeilheit am Ende prozentual gesehen dann doch immer noch deutlich besser bezahlt, und deshalb nimmt man das Nicht-Geil-Sein natürlich mehr in Kauf, als wenn du als Taxifahrer da 2,5 Stunden stehst und netto hast du dann irgendwie 4 Euro verdient. Da ist natürlich nachvollziehbar, dass der flucht, wenngleich es nicht besonders klug ist, als Taxifahrer so laut zu fluchen. Aber ich habe das letztens irgendwie auch auf Spanisch, habe ich das auch erlebt. Warte kurz. Bin ich auch ins Taxi eingestiegen, da hatte ich auch, also wenn jemand irgendwie von Puta Madre und so spricht und was war das andere noch? Cabron?
Ich wusste gar nicht, dass du Spanisch sprichst.
Puta Madre, Cabron. Ne, man gibt so ein, zwei Begriffe, da kann man dann schon erkennen, dass der, also es war eine ähnliche Situation wie bei dir, nur dass ich meinen rangewunken habe und der nicht irgendwie da schon stundenlang irgendwo stand. Aber er war auch nicht so begeistert, weil das waren dann, glaube ich, auch faktisch irgendwie nur, keine Ahnung, auch nur so 1,2 Kilometer. Aber ich war mit Kind unterwegs und die hat natürlich dann irgendwann keine Lust mehr zu laufen. Und dann denkst du dir, okay, jetzt fahren wir da mal eben rüber. Und der Taxifahrer.
Apropos mit Kind unterwegs.
Ja.
Wie hast du das School-Shooting wahrgenommen?
Wie nimmt man sonst School-Shooting? Wobei, doch, also ich habe das so wahrgenommen, es war eine Push-Mitteilung, wie so häufig. Und du liest Texas School-Shooting und die erste Reaktion ist so, als würdest du hören, mittelschweres Erdbeben in Bangladesch. Oder Unfall in Deutschland, Massenkarambolage auf der A45, und du guckst dir das an und denkst, oh, das ist nicht gut. Oder so zur Corona-Zeit, wo du sagst, irgendwie Superspreading-Event nach Karnevalsfeier in sonst wo, wo du denkst, ja, so zuckst mit den Schultern und sagst, ja. Und erst durch das Studium der Nachrichten in den Stunden danach, wenn du dich dann damit befasst, dann wird dir die ganze Tragik dahinter erstmal wieder bewusst. Du siehst die Fotos von den getöteten Kindern, du liest die Geschichten dahinter, du siehst die Rede von dem Basketballtrainer Steve Kerr, der die Worte gefunden hat, die man von anderen sich möglicherweise gewünscht hätte, der in einer wirklich tollen Rede bei einer Pressekonferenz, in der es eigentlich nur um Basketball gehen sollte, dem der Kragen geplatzt ist, der gesagt hat, ich habe wirklich die Schnauze voll von dieser Scheiße, ich kann es nicht mehr ertragen, wie kann es sein? Und der dann auch 2, 3 sehr richtige Punkte gemacht hat, der dann halt eben gesagt hatte, dass es an ein paar republikanischen Senatoren liegt, alleine schon diese Background-Checks, also diese Hintergrundüberprüfung von Leuten zu verhindern, die sich, wenn sie dann gerade mal, ich glaube, 18 sind oder so, eine Waffe kaufen wollen oder ein Sturmgewehr in diesem Falle. Und dann liest du die Geschichten von den Kindern, die getötet wurden. Du liest die Geschichte von der Lehrerin, die sich vor die Kinder gestellt hat, die erschossen worden ist, und von ihrem Mann, der 2 Tage später einen Herzinfarkt erlitten hat und daran gestorben ist, weil er an, in diesem Falle wirklich buchstäblich, gebrochenem Herzen gestorben ist. Sie hinterlassen 4 Kinder, und wenn du das dann alles liest, dann zieht sich in dir alles zusammen und dann bin ich wirklich den Tränen nahe. Und du stellst aber fest, wenn du dann hörst und liest, was die Politik in den USA darauf zu antworten hat. Du hast Joe Biden als Präsident, der das verurteilt, aber viel bedeutender natürlich noch. Du hast Republikaner wie Ted Cruz und Leute, die dann im Senat, in der Kammer die Mehrheit dann bilden, dass sie dann einfach das alles verhindern, dass du einfach, du jetzt schon weißt, es wird sich nichts ändern. das ist völlig klar. Du hast ja, jetzt schon irgendwie aktuell, über 100 Amokläufe im Jahr.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil das ist heute Morgen oder heute Nacht, glaube ich, gewesen, dass Trump ja auf dieser großen
National Rifle Association auf der
eine Rede gehalten hat.
Ja.
Und auch eben gesagt hat, dass die Waffen nicht das Problem sind, sondern dass die Psyche, also grob die Menschen das Problem sind.
Weapons, they're not guilty, it's people, you know. I love the National Rifle Association, they're great. Ja, aber das ist aber interessant. Denn wenn wir jetzt mal von dem völlig Verrückten ausgehen, und zwar, dass Donald Trump recht hätte, dann wäre das, was er gesagt hat, dass nicht Waffen das Problem sind, sondern die Psyche der Menschen, wäre das ja aber auch ein ganz entscheidender Punkt, den er da macht, sich wenigstens für diese Background-Checks auszusprechen, zu sagen, okay, wenn du das sagst, dass das so ist, dann wäre es doch das Richtige, zumindest zu überprüfen, wie ist es denn um die Psyche der Leute bestellt, um deren Gesinnung, um deren Geisteshaltung, wenn sie sich so Sturmgewehre kaufen wollen, dann wäre das doch das absolute Minimum. Es ist irre, diese Lobby, das kannst du ja mit nichts in dem Sinne vergleichen, wie es in Deutschland zugeht. Und diese Lobby ist halt so mächtig, dass sie sich gegen alles sperren werden, was auch nur im geringsten mit irgendeiner Form der Beschränkung zu tun hat, sich Waffen oder mehr Waffen kaufen zu wollen. Und die Antwort auf die eskalierende Waffengewalt ist nach allem, was wir wissen, zumindest von dieser sehr mächtigen Gruppe und ihren Vertretern im Senat, auf mehr Waffen wird geantwortet mit noch mehr Waffen. Es ist halt, das ist ja klar, dass auf dieser Grundlage es sich niemals bessern wird. Aber ich sehe da echt keine Möglichkeit. Es gibt da wenig Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Und deswegen ist diese ganze Geschichte zum Scheitern verurteilt, zur Eskalation verdammt. Und es wird sich höchstwahrscheinlich nie etwas ändern, weil das eingepreist wird. Es ist so, dass man das billigend in Kauf nimmt. Man sagt zwar, es ist schlimm, wenn Menschen sterben, wenn Kinder sterben, aber als sei es von Gott gegeben, als sei es eine Naturkatastrophe, inshallah, es ist nicht zu ändern. Und du sitzt daneben und denkst, naja, eigentlich wäre das schon zu ändern. Und so gelangt man als vielleicht das Maximum dessen, was man zu leisten imstande sich fühlt, ist, dass man die Schulen versucht sicherer zu machen, dass du einfach noch einen Metalldetektor einbaust, dass du die Türen verstärkst, dass du möglicherweise Panzerglas irgendwo, also das ist ja, ist ja irre, aber so ist es halt. So ist es.
Es gibt natürlich, was Waffen, Selbstverteidigung angeht, glaube ich, eine ganz andere Tradition in Amerika und einen ganz anderen Bezug,
als
wir jetzt vielleicht haben. Und ich verstehe auch grob, wo das herkommt, aber meine Meinung ist trotzdem auch, also wenn irgendwo eine Waffe ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann auch benutzt wird.
Absolut.
Und also du hast es gerade nur so angerissen, aber ich habe mir da heute auch ein, zwei Artikel durchgelesen und auch die Fehler, die Polizei eingestanden hat,
Gott,
wo die Eltern wirklich vor der Schule stehen und die Polizei die Eltern nicht reinlässt und sie einfach nicht rechtzeitig eingegriffen haben und dann diese Telefonate der Kinder.
Mit der Begründung, die Polizisten könnten erschossen werden, wo du sagst, ach so.
Aber es ist so, ich meine, dir muss ich das nicht als Vater einer Tochter erklären, aber ich hatte gestern so einen Moment, ich bin hier in Zürich in einem kleinen Hotel und da saß ich vorne in dem Restaurant, wo man frühstückt, hat mich mit der Besitzerin unterhalten. Dann kam dann irgendwie, weiß nicht, ein 8- oder 10-jähriges Mädchen rein und fragte ganz süß, höflich, Entschuldigung, könnte ich mal die Toilette benutzen? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, hinten. Und die hatte auch so eine, war einfach wahnsinnig süß. Und wie die so, und da wurde mir auch nochmal klar, also Kinder, die sind einfach so hilflos, so fragil, so klein, so sensibel, so voller auch guter Dinge. Und wie, wenn man da einfach tiefer reingeht, ne? Also das übersteigt halt jegliche Vorstellungskraft, dass dann ein 18-jähriger Typ ist, der einfach kleine Kinder erschießt. Du einfach denkst, warum?
Ja.
Also warum? Also es ist so es hört sich jetzt vielleicht auch so banal an, wie ich das irgendwie sage, aber genau das fragt man sich, ey, also das übersteigt auch meine Vorstellungskraft, diesen Akt auszuüben einfach.
Ja. Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Man kann in diese Psyche nicht eindringen, was in jemandem vorgeht, der so etwas tut. Also du musst halt einfach so einen derartigen Hass auf Gesellschaft haben. Diese Kinder müssen auch eine Projektionsfläche für etwas sein, was in diesem Leben frühzeitig irgendwo schiefgelaufen ist, sodass man halt versucht, im Grunde genommen die eigene Vergangenheit möglicherweise auszulöschen. Also das sind alles hier nur, du merkst, das ist nur ein Vortasten in das, was da passiert sein muss. Ich kann es nicht. Und das, was du sagst, ja, klar, also als Vater einer Tochter, wenn du diese Situation dann dir da anschaust, wenn du dir die Kinder anschaust, du vergleichst natürlich automatisch auch mit dem eigenen Kind. Und das sind Gedanken, die zuzulassen, gelingt mir auch immer nur für ein paar Sekunden, weil die Situation einfach so fürchterlich ist und es mir wirklich dabei das Herz rausreißt. Und das ist natürlich, wenn du Vater bist, auf die eine Art bist du in dem Moment unsterblich und du bist unfassbar verwundbar. Du verlagerst im Grunde genommen, du nimmst das Herz aus deinem Körper und legst es woanders hin und da ist es irgendwo schutzlos. Und
was meinst du mit diesem Unsterblichen?
Na, du bist sofort in dem Moment natürlich eine andere Person. Du hast das Gefühl, du bist, also das wird ja sehr tiefenpsychologisch, aber die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich dir nie mehr, wenn du Vater bist. So, du hast nie mehr das Gefühl, du tust etwas oder es ist nicht sinnlos, was du tust, weil du immer das Gefühl hast, da ist eine Person, die trägt irgendetwas weiter. Das ist ja ein ganz einfacher, wahrscheinlich evolutionsbiologischer Grundgedanke, weswegen wir uns fortpflanzen, dass es diesen biologischen Auftrag gibt.
Also reden wir mal nur von dir. Also du hast das Gefühl, seitdem du deine Tochter hast, dass du gar nicht mehr den Sinn des Lebens so grob groß hinterfragst, weil du ja diese Tochter hast.
Genau, ich glaube, dass ganz viele Dinge, die ich im Leben mache, deren Sinn ich viel mehr hinterfragen würde, hätte ich kein Kind, weil man natürlich ganz häufig an den Punkt gelangt, warum mache ich das hier eigentlich alles? Was soll das eigentlich? Warum bin ich überhaupt hier? Diese Fragen stellst du dir eigentlich nie mehr, wenn du ein Kind hast, weil du automatisch das Gefühl hast, du trägst etwas weiter. So, und das ist jetzt auch kein christlicher Gedanke, sondern das ist, glaube ich, einfach etwas, was in uns eingepflanzt ist, was einfach ein ganz natürlicher, Selbsterhaltungstrieb ist oder ein Fortbestandstrieb, wie auch immer. Aber du bist auf die andere Art und Weise natürlich sofort unglaublich verwundbar, weil du eben nicht mehr nur noch auf dich selber achten musst. Und wenn es dich selber erwischt, ja, dann erwischt es dich halt. Wenn du Glück hast, erwischt es dich ganz schnell. Wenn du Pech hast, dauert es langsam. Aber es betrifft nur dich selbst. Aber du hast irgendwo da draußen eine Person, die natürlich auf ihre Art und Weise auch schutzlos ist und du gleich mit. Und wie gesagt, ich mag diesen Gedanken gar nicht weiter ausformulieren, weil ich das so, das trifft mich einfach. Ich kann da nicht lange drüber nachdenken, weil du natürlich sofort weißt, wenn da irgendetwas passiert, du wirst einfach nie mehr Freude im Leben empfinden.
Darf ich dich was fragen? Hast du, das wusste ich nicht, nach dieser Air France-Geschichte, ne, mit meinem Koffer. Ja. Ich komme gleich wieder zurück zum Thema, ja. Auch wenn du dich jetzt gerade wunderst. Da sagte, mich hätte dann der Fahrer von Jerks halt da abgeholt, ja, am Flughafen. Und dann hatte ich ihm die Geschichte erzählt, Koffer. Und dann zeigt er mir so einen Chip von Apple, ne?
Ach so,
dann meinte ich, was AirTag. Ist das denn?
Ja.
Genau, und dann meinte er, ja, naja, wenn du den in deinen Koffer machst, dann kannst du bis auf 5 Meter genau festlegen, wo der ist.
Ja, ja.
Ist so wie, ja. Und hast du mal drüber nachgedacht, dass du bei deiner Tochter irgendwie, also so, was sie immer dabei hat oder
sie chippen?
Nicht chippen, aber du weißt, so einen Anhänger ihr gibst.
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Hast du schon mal dran gedacht oder noch nie?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe diesen Gedanken jetzt nicht konkretisiert, aber der ist natürlich sehr, sehr gut. Die Tage hatte ich mit einem Kumpel Kaffee getrunken und dessen Sohn hat so eine Uhr, so eine Kinderuhr. Ja, das ist so ein bisschen so wie so eine ganz simple Form der Apple Watch mit ganz beschränkten Funktionen. Und da ist aber halt eben auch GPS drin. Das heißt, du weißt immer, wo dieses Kind ist. Und das ist jetzt noch nicht der massive Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Kindes. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es beruhigt dich natürlich schon in gewisser Hinsicht, weil solange das Kind diese Uhr trägt, weiß man natürlich immer in etwa, wo es sich aufhält.
Ich finde das total legitim, wenn man das bis das Kind 40 ist, macht.
Bis das Kind 40 ist.
Mit 40 hatte ich manchmal das Gefühl, dass meine Mutter mir so einen Chip irgendwo in den Rucksack getan hat, weil sie eigentlich immer wusste, wo ich bin.
Ja, weil du es bei Instagram gepostet hast, weil du gerade nackt irgendwo in Frankreich an einem Brunnen getanzt hast und dann hat sie kurz einen Blick Weekend auf Instagram geworfen.
Geschichte, und gesagt, die schlimmste Geschichte mit meiner Mutter war, als ich vor 3 Jahren, ja, da hatte ich eine sehr gravierende Operation. Danach musste was anderes festgestellt werden. Dann bin ich in so ein Krankenhaus gegangen, ne?
Ja.
So, und das war in Buch bei Berlin. Und da haben die eine CT gemacht mit Punktierung, ne, wo sie aus einem Lymphknoten eine Probe rausnehmen mussten. Ne?
Ja.
Was aber während der CT passiert ist, kann man, die sind zu nah irgendwie an meinen Herzbeutel irgendwie gekommen.
Oh je.
Haben das so kleine Bläschen irgendwie gebildet.
Ja.
Und dann saß ich nach diesem operativen Eingriff, der nüchtern übrigens gemacht wird, also ohne Narkose, lag ich in meinem Hotelbett, wollte ich sagen, in meinem Krankenhauszimmer. Da waren irgendwie noch 2 andere Typen, weil ich sollte abends schon das wieder verlassen. Und plötzlich merkte ich, krieg ich plötzlich Schmerzen im Rücken, vorne in der Brust, Atemnot, ne? Und ich hatte so starke Schmerzen, ich musste mich hinstellen und dann stand ich wie ein Krüppel wirklich an der Wand und ich habe auch wirklich gejault, also richtig so, oh,
ja.
Oh, weil es war so schlimm, also das ist schlimm. Und dann fiel mir aber ein und die Pfleger haben mich so richtig gemacht, dann fiel mir ein, dass der Chefarzt mir seine Nummer gegeben hatte, ne, wenn was ist, ich soll mich sofort melden,
ja.
Ey, dann habe ich mein Handy und dann habe ich die Nummer von ihm gewählt. Ich schwöre dir, dann bin ich im Sekretariat irgendwie von ihm angelangt. Ist so, ja, hier ist Oliver Pohler. Ich könnte gar nicht mehr reden, könnte ich bitte mit Herrn Dr. Schrader sprechen? Und dann sagt die zu mir, ja, ich soll Ihnen sagen, der ruft Sie gleich zurück, der telefoniert gerade mit Ihrer Mutter. Ich so, was? Ich so, ey, ich schwöre dir, wie in so einem Larry David Film. Ich so, ey, das war wirklich eine filmreife Szene und ich stehe da und ich denke mir, ey, ich krepiere jetzt hier gerade, während meine Mutter gerne, auch, und woher wusste die, es war Horror, auf jeden Fall war es dann so, dass die das rausgefunden haben, dass die zu nah daran kamen,
ja.
Und dann kam ich auf die Intensivstation,
Gott.
Und wurde 2 Tage mit so beatmet und alles und habe dann Medikamente bekommen. Es wurde dann alles wieder besser, aber ich dachte für ein paar Stunden, dass ich sterbe.
Jesus. Ja.
Ich kam nur gerade drauf, wegen, dass ich bis heute eigentlich nicht weiß, woher die wusste, dass ich da bin.
Ja.
Und deswegen die Vermutung auch, dass ich diesen Chip, vielleicht ist er auch hier in Zürich bei mir, der
ja,
Chip.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FilterCafé54, alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Du wolltest noch was über Zürich sagen. Du wolltest dich noch positiv über Zürich äußern. Hat es damit zu tun, dass der von dir höchst verehrte Udo Jürgens da, oder war es Genf? War der am Genfer See? Nee, Zürich, ne?
Der hatte eine Stadtwohnung, ich glaube in der Nähe der Kronenhalle, und er hatte dann aber die letzten Jahre ein Haus.
Wo ist die Kronenhalle?
Ja, hier, so ein Restaurant, so.
Ja, ich rede nur von der Stadt. Also es ist Zürich, ja. Es war nicht Genf, es war Zürich.
Das Kronenhalle ist so wie Café Sacher in Wien, das Borchardt in Berlin, das ist so die, wo ich, die hängen da, glaube ich, auch sehr wertvolle Gemälde, das ist so Restaurant, Bar.
Okay.
Und er hat aber ein Haus auch am See in Gottlieb oder Gottleben hieß dieses, genau. Aber deswegen bin ich nicht hier, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich bin hier, um zu arbeiten, etwas fertig zu arbeiten, und mir wurde nur wieder klar, ich bin hier in so einem kleinen Hotel mitten in Zürich, in diesem kleinen Gässchen, also fußläufig zur, heißt die Limmat? Mhm. Ich glaube wohl der Fluss, ne?
Ja, kann sein. Ja,
und es ist so ein guter Ort einfach hier, diese kleinen Gassen. Es ist alles so kuschelig, so gezeichnet, so gemütlich, wie so ein Fantasyland, so ein Hauch Disney. Die reden alle auch wie so Fabelwesen, Herr Krötze miteinander, Herr Bollack, sind sie wieder zurück, ja, super cool. Das ist alles sehr schön hier. Hier ist aber auch nichts Schlimmes passiert. Außer, also hier machen die Taxifahrer das anders. Die beschimpfen dich nicht oder so.
Ja.
Für dieselbe Strecke, die ich quasi vom Bahnhof München zum Hotel Olympic gefahren bin, also identische Strecke, zahlst du hier einfach 30 Schweizer Franken. Die machen das halt viel schlauer.
Ja, ja,
die machen dann gar nicht diese Diskussion, dieses Fluchen, sondern sind super freundlich. Ja, kein Problem, ich fahre sie gern. Ja. 30 Schweizer Franken.
Genau.
Also, wäre schön, schön, wenn sie bar zahlen könnten, ja, weil das ist
das auch
schon besser.
Naja, eben. Also da ist der Preis im Grunde genommen das Angebot, ja, lauf doch. Ne? So einfach kann es sein. Ja. Das ist eine quasi auch eine Form der künstlichen Verknappung, dass man ja einfach deutlich sagt, du, wenn es dir nicht passt, du kannst gerne laufen, du hast ja noch Beine, also bitte, ne? Finde ich auch gut, so kann man es auch machen.
Warum noch? Worauf wird das noch jetzt bezogen?
Ja, wer weiß, wie das gesundheitlich alles so weitergeht, ne? Mhm. Also ich meine, bei Niki zum Beispiel ist es so, Niki frisst ja so viel Zuckerhaltiges, dass wir fest davon ausgehen, in ein paar Jahren ist sie wie diese eine Figur in den Werner-Comics, ohne Beine, die dann so, wo der Torso nur auf so einem Skateboard ist und dass sich doch links und rechts mit so Bügeleisen einfach fortbewegt. Und da sind wir bei Niki relativ fest von überzeugt, das kann nicht mehr lange dauern. Da nimmt sie auf Schlag ungefähr 30 Kilo ab. Ne? Also von daher, man weiß es ja nie. Man weiß ja nie, was uns noch so alles blüht. Aber darauf wollen wir vielleicht heute nicht mehr eingehen. Eins vielleicht noch zum Schluss, das kannst du Arthur gerne mal sagen. In Cannes bei den Filmfestspielen hat ein Jack Russell Terrier, ein ukrainischer Minenspürhund, gerade die Ehrenpalme bekommen. Also es ist vielleicht für Arthur auch nicht uninteressant, dass man auch als Hund vielleicht mehr machen kann, als einfach immer nur im Borchardt sitzen und Gulasch fressen, sondern dass es auch echt noch ein paar Dinge als Hund zu erledigen gibt, dass man vielleicht mal auch mal einen Preis bekommt in Cannes. Mhm. Anstatt einfach nur es sich gut gehen zu lassen.
Nee, der schreibt, also es gibt gute Chancen, dass er...
Schreibt er dein Buch fertig?
Nee, nicht meins, er schreibt ein eigenes gerade.
Ah ja.
Er schreibt ein eigenes, und das wird auf jeden Fall, also jetzt wird es glaube ich zu knapp, weil er noch da mittendrin ist, aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr für den Buchpreis Frankfurter Buchmesse eingereicht.
Also eingereicht.
Also ich habe schon ein paar Zeilen gelesen, das ist wirklich... gutes Zeug, was er da schreibt. Also,
fantastisch. Ja. Sehr gut.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Das war eine weitere Ausgabe, die 12. von Friendly Fire mit dir, Micky Beisenherz, mit mir, Oliver Polak. Wir wünschen euch...
Wir müssen eines unbedingt noch sagen, weil sonst, wir haben es beim letzten Mal vergessen. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt,
genau.
Schon mal Kompliment. Dann ist es aber doch nun wirklich etwas für euch, und dann wäre es doch jetzt an der Zeit, den Friendly Fire Kanal zu abonnieren, denn noch werden wir den Hörern von Apokalypse und Filtercafé gegen ihren Willen aufs Auge und aufs Ohr gedrückt. Das wird aber nicht mehr lange so sein. Und damit ihr dann demnächst die Folgen einfach in euren Feed gespült bekommt, müsstet ihr uns jetzt abonnieren, weil sonst senden wir an euch vorbei. Und das kann auf keinen Fall.
Das ist ein bisschen wie der Alkoholiker, der sagt, morgen fange ich an, euch aufzusaufen. Dass wir sagen, ja, bald gibt es das ja nicht mehr zu hören. Bald, also jetzt macht mal, jetzt geht mal in den anderen Kanal rüber, und eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Nein,
morgen,
natürlich, nein.
Ja, morgen fange ich an das Leben an.
Und wenn nicht morgen...
dann übermorgen oder zumindest irgendwann.
Oh Gott.
Fange wieder ein neues Leben an.
So, genau. Und beim nächsten Mal lösen wir auf, welcher Song von welcher Band das war.
Genau.
Aber bevor ihr jetzt gleich schlafen geht oder frühstücken geht oder einfach unseren Friendly Fire Kanal abonnieren. Bis dann. Servus.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Fränking. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.